Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.
Huh, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag, Abend, Nacht, je nachdem, wann ihr diesen wunderbaren Podcast anhört, denn dieser trägt den Titel Faktlos. Der Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster und eure zwei Männer am Mikrofon, das ist zum einen der wunderbare, gut aussehende, bestimmt auch gut riechende Dani. Grüß dich.
Hallo, Domme.
Ja, und damit hast du verraten, wer die Nummer zwei ist. Der Domme. Hallo.
So. So einfach kann es gehen. Episode 87 und wir stellen uns nochmal neu vor. Wir sind wie Zeitverbrechen, die machen das auch jede Folge neu.
Mein Name ist...
Ja, so ähnlich.
Ja, ich bin die Tanja Rückert.
Nee, die heißt nicht Tanja. Die heißt...
ich habe den meine Zeit lang angehört.
Ich habe ihn heute Morgen erst gehört. Sabine.
Sabine Rückert. Sabine Rückert. Ich bin Verlegerin und Co-Hauptchefin. Ich war mal Gerichtsreporterin. Die ersten 6 Minuten bei diesem Podcast gehen immer nur drauf, wie sich beide vorstellen.
Ja, aber jetzt weiß ich, woher du es hast. Hörst du Podcasts, der Podcast?
Yes.
Ja, siehst du.
Das ist ziemlich stark.
Da kommt es nämlich, ja. Ich bin kein Fan, muss ich sagen. Bin kein Fan.
Ah, ich finde es ziemlich gut, weil, also Marty Fischer machte da zum anderen mit. The Clevenover, und ich muss sagen, das ist der begabteste, finde ich, was es angeht, Leute zu imitieren. Und das ist schon stark.
Ja, Marty Fischer an sich, guter Typ, aber weiß nicht, catcht mich irgendwie nicht. Ich hab's probiert, aber irgendwie, nee, leider. Dann höre ich doch lieber Doppelfolgen-Faktlos.
Das stimmt allerdings. Also im Ranking würde ich uns schon noch eins drüber sehen,
ja,
aber auch nicht schlecht.
Locker, also auf 0,5 dann. Ganz klassisch.
Ja, ich kann ja schon mal so viel Interne ausquatschen. Die Aufnahme hat sich um 10 Minuten verzögert, weil sich der gute Herr Klöster noch einen Kaffee machen wollte. Und ich habe den mit Abstand besten Espresso gemacht, den ich mir, glaube ich, je gemacht habe. Also das ist eine unfassbar krasse Crema. Und ich überlasse dir das Wort, denn ich muss diesen mir jetzt einverleiben.
Christopher Krämer. Ja, first things first. Oh. Schön in das Mikrofon geschlürft. Das freut mich sehr, sehr arg. Ja, Domme, gibt viel zu erzählen, gibt viel zu bereden. Dieses EM-Achtelfinale ist gespielt. Wollen wir mit Deutschland anfangen? Wollen wir Deutschland gegen England gleich mal ein bisschen analysieren, denalysieren und einen Rant starten, so wie ihn ganz viele andere gemacht haben?
Ja, ich würde sagen, lass mit dem Langweiligsten anfangen. Also damit direkt die DFB-Elf können wir gerne machen.
Findest du es langweilig? Da gleich mal gute Diskussionsgrundlage und Frage.
Das war halt einfach schlecht. Dieses Turnier. Es war nicht gut gespielt.
Okay.
Also, ich finde, jetzt hat man noch viel mehr gemerkt, dass Portugal ein Ausrutscher war.
Okay, du zitierst also wen?
Ich weiß gar nicht, wen ich da jetzt mit zitiere.
Weil es haben ja genügend Leute genauso gesagt, weil ich sehe es halt irgendwie nicht so. Also, ich habe vor dem Turnier gesagt, darauf lasse ich mich auch immer noch, Alter, du mit deinem Schmatzen, immer noch festnageln, dass ich Deutschland als Geheimfavorit gesehen habe. Das hat sich ja bekanntlich nicht so ergeben, wie ich es vorgesagt habe. Aber ich finde, so krass schlecht waren wir gar nicht, weil im Endeffekt hätten wir das Spiel, das 1:1 so gelaufen ist, wie das Spiel gegen England gelaufen ist, mit 2:0 gewonnen, dann hätte sich ja keiner beschweren. Weil die Chancen dazu waren ja da. Also die Möglichkeiten waren ja da, ein Tor zu schießen. Weil das 1:0 von England kam genauso aus dem Nichts, wie ein 1:0 von Deutschland aus dem Nichts gekommen wäre.
Es waren ja auch beides Mannschaften, haben wir auch letzte Woche schon gesagt, die man ganz schwer einordnen kann. Ich fand jetzt nicht, dass England uns 2 Tore fußballerisch überlegen war.
England war uns gar nicht fußballerisch überlegen.
Und deshalb finde ich, ist es halt noch ein bisschen trauriger, dass du dann da mit 2:0 ausscheidest. Weil wenn du England besiegen kannst, dann fand ich genau in der Form, wie sie jetzt gerade sind. Und zwar etwas wackelig Und ohne die krasse Durchsetzungsfähigkeit in der Offensive. Und wenn es dann halt, du hast ja ziemlich lange auch in der Defensive gut gemacht, kann man ja nicht sagen. Mir ist es halt einfach zu ideenlos gewesen, weil, wenn wir ehrlich sind, die beste Chance natürlich am Anfang Werner. Den kann man machen. Kein Vorwurf.
Ja, den muss man nicht machen.
Genau, das ist okay. Kein Vorwurf. Er war gut getreten, ging ja eigentlich auch durch die Hosenträger, aber Pickford macht das auch gut und holt sich den Ball dann wieder nach vorn. Worüber man halt nicht diskutieren darf, das ist halt das Ding muss halt rein von Müller.
So. Absolut, also absolut. Da sieht das Spiel ganz anders aus.
Eben, und dann hast du auch wieder die Chancen so, aber trotzdem war es für mich zu wenig Inspiration im Spiel nach vorne. Die Chancen, die waren, waren immer die Flanken aus dem Halbfeld von Kimmich auf den zweiten Pfosten. Und das war's.
Boah, da kann ich mich ehrlich gesagt an gar keinen erinnern.
Allgemein, der am Ball vorbeispringt.
Ja gut, das war eine in der vierten, fünften Minute. Ich finde, war es einfach zu wenig aus dem Mittelfeld draußen, aus der vorderen Kette. So da hättest du hinstellen können, wen du willst. So, die hätten alle nicht funktioniert. Das ist tatsächlich was, wo ich sagen kann, ja, das war einfach nicht gut gespielt. So von vorne kam zu wenig. Und das war nicht spielermäßig. So, und Timo Werner kann sich da nicht anders anbieten. Er ist kein Wandspieler, der da vorne kommen muss. Der muss geschickt werden, der muss die Wege gehen. Die Wege wurden ihm aber einfach nicht angeboten und auch nicht aus dem Mittelfeld heraus wurde ihm der Pass nicht gut genug zugespielt, beziehungsweise gar nicht gespielt. Und deswegen würde ich eher darin die Diskussionsgrundlage sehen und gar nicht sagen, die deutsche Mannschaft hat ein extrem schlechtes Turnier gespielt oder Spieler XYZ war jetzt ziemlich scheiße, weil naja, das ist so typisch Fußball-Deutschland wieder. Jetzt melden sich irgendwelche Leute, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben, wozu ich mich übrigens auch zähle. Alles gut. Aber dass dann jetzt halt so ein...
Ich würde es halt nicht an einzelnen Spielern festmachen. Also das verstehe ich jetzt auch nicht, weil das Kollektiv hat halt nicht funktioniert. Also die Elf, die so auf dem Platz stand, hat nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Also verstehe mich da nicht falsch.
Da gebe ich dir ja recht. So, es hat natürlich einen Grund, dass wir ausgeschieden sind, auf alle Fälle.
Aber ich würde das jetzt nicht so festmachen, wie jetzt manche an Sané. So,
ja,
das ist halt Bullshit.
Oder keine Ahnung, wer das gesagt hat, an Timo Werner lag das komplette Offensivspiel brach gegen England. So, okay, Entschuldigung, dass mein 1,23 Meter Stürmer mich hier irgendwie gegen Harry Maguire
gegen Harald.
Wer war der zweite Innenverteidiger? Ich habe es gerade schon wieder vergessen. Ja, gegen Kyle Walker und Stones sich durchsetzen muss. Eine Dreierkette, weißt du? Das ist einfach schwierig und ich finde auch, ich bin auch kein Fan von den Begriffen, man hat kein Herzblut in der Mannschaft gesehen, Schauts gehen raus und Finch asozial. Finde ich einer der dümmsten Kommentare zu einem Fußballspiel. So, was sollen die denn machen? Denkst du, die sind nicht mit Herzblut drin? Denkst du, die kommen mit einer Attitüde rauf und sagen, es ist mir doch scheißegal, was die 45.000 Fans hier in Wembley von mir denken? Ja, so, die haben halt einfach ein Fußballspiel vor sich, das du einfach nicht angehen kannst, indem du rennst, weil sonst verlierst du mit 0-4, hundertprozentig.
Und das ist das, was Finch in seiner Videobotschaft abgegeben hat, ist für mich der Vorbote von Patriotismus. Weil das wird schon wieder auf so Nationalhymnenebene runtergebrochen teilweise. Und das ist einfach Müll. Das ist Bullshit. Und dann keine Ultras. Es gibt bei Nationalspielen keine Ultras.
Bei Ungarn, aber einfach, weil Ferencváros Budapest sonst nichts braucht. Also ja. Die Ultras müssen ja irgendwo ihren Frust rauslassen.
Und vor allem, und dann hat man wieder genau die gleiche Debatte. Und welche Fangruppierung war denn am meisten im Gespräch, wenn es um rassistische Äußerungen geht? Und dann hast du deine Antwort. Also, da muss man schon aufpassen. Und ich finde, man kann das nicht. Also, ich fand das Kommentar so für den Arsch. Die sind ausgebrannt. Ach, was weiß ich. Nein. Wenn das nicht funktioniert, dein System. Und wenn die Mannschaften sich halt optimal auf dich einstellen, ja, dann gibt's ja kein Durchkommen. Das ist wie wenn Finch einen neuen Song hat, den er nicht perfekt performt und dann jeder sagt, der ist nicht mit Herzblut dabei. Das klappt bei dem in der Booth auch nicht beim ersten Mal.
Oh, guter Vergleich. Sehr, sehr guter Vergleich, tatsächlich, ja. Ja, aber weißt du, das siehst du ja an den anderen großen Fußballnationen. In Frankreich, in Spanien, die haben ja auch keine Ultra-Fans. So, die sind halt einfach von der Kultur her euphorischer, als wir es sind. Die Engländer ja genauso. Da gehen ja auch Vater mit ihren Söhnen ins Stadion und irgendwelche Mit-20-Jährigen, die einfach nur saufen wollen. Die Fans haben wir in Deutschland schon auch, keine Sorge. Nur, die sind halt nicht so laut wie die Briten, weil das ist Kultur so, da kannst du nichts machen. Und auch tatsächlich dieses dumme Video, was viral gegangen ist von diesem Fan vor der Allianz Arena, der mit Dreierkette bla 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 bla, ich glaube, ich habe es letzte Woche schon erwähnt, sowas geht mir einfach auf die Nerven. Sowas geht mir wirklich, und ich kann es nicht anders sagen, einfach nur auf die Nerven. Genauso wie mich jetzt jeder auf WhatsApp anschreibt und, hat Deutschland etwa verloren? Ja, ich habe das Spiel gesehen, die haben verloren, okay. So, weißt du, was ich meine? So, ich gebe dir recht, die waren von Yogi vielleicht dieses Spiel nicht gut eingestellt. Er hat vielleicht nicht das Konzept gefunden, um die Dreierkette der Engländer irgendwie zu überwinden. Ja, es ist okay, das passiert. Punkt.
Ja, damit ist es erledigt. So, das ist, da muss man nicht auf die Ausrichtung der Formation etc. drauf eingehen, sondern man muss auch einsehen, dass ein Walker in der Innenverteidigung einfach OP ist, weil der Typ halt fucking schnell ist und einen guten Körper hat. So, und dann, da hast du, also, das ist eine Waffe. Und du hast mit Maguire und mit Stones zwei, Stones vielleicht noch weniger wie Maguire, die halt sich in jeden Zweikampf reinschmeißen, so nach dem Motto, entweder ich komme damit weg oder ich krieg halt glattrot. So, das ist halt eine andere, die waren bissiger, die Engländer.
Ja, aber schau mal, die Engländer haben die Deutschen zweimal richtig gut vorm Tor gestoppt. Nämlich an der 16er Kante einen Freistoß kassiert. Ich glaube, es war einmal Stones, einmal war es Walker. Ey, das ist die beschissenste Freistoßposition, die du dir vorstellen kannst. Weil du, wenn du ihn über die Mauer chippst, dann ist der Torwart da. Du so, und das haben die Briten einfach, das haben die Engländer einfach hinbekommen. Und was wir halt nicht hinbekommen haben, ist es, wie verteidige ich einen Stürmer im Strafraum? So, da läuft ein Matze Ginter im Raum gegen den Harry Kane. So, welchen Raum willst du verteidigen, wenn da einer der weltbesten Stürmer steht? Gleiches Ding bei Sterling. Der holt sich das Ding aus dem Mittelfeld, wird gut begleitet von Antonio Rüdiger vorm 1-0. Und dann lässt er ihn einfach los. Und dann sagt er, jetzt bist du im Strafraum, jetzt darf ich plötzlich nicht mehr Mann verteidigen, jetzt verteidige ich Raum. Was soll das?
Jetzt verteidige ich Patrick. Aber man muss auch
David.
Aber man muss auch sagen, das war für mich das Zitat des Spiels, das jeweils kam, dass bei den Engländern Ed Sheeran davor zu Gast war, bei den Deutschen.
Peter Maffay. Ey, aber hast du es während der Übertragung gesehen? Ich habe das Spiel natürlich alles mit Abstand in der Bar geguckt und zwei Tische weiter saßen so ein paar Mädchen. Und dann wurde die Kamera auf David Beckham und Ed Sheeran geschwenkt. Und die einen sagen, oh krass, da ist Ed Sheeran, und alle Mädels schreien so, boah, da ist David Beckham. Und ich kommentiere nur so, England in a nutshell.
Geil.
Fand ich geil. Fand ich richtig, richtig gut. So ein Rothaariger mit voll tätowiert und David Beckham. So. Das ist England.
Ja, aber das war schon, also da dachte ich mir schon, das kann nur schief gehen. Also ich mag ja Ed Sheeran nicht, aber im Vergleich zu Shape of You und Tabaluga würde ich schon auch dann eher den Eduard nehmen. Aber gut, naja.
Der Eduard Charan. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich bin jetzt für die Engländer. Also ich bin safe für die Engländer.
Schwitz. Hopp, Schwitz.
Ja, Uf natürlich, Hopp, Schwitz. Natürlich, natürlich. Aber weißt du, ich hab's mit Arnold geredet. Shoutouts gehen raus. Wenn du mal wieder Gast sein willst, dann kommentier jetzt darunter, dass du mal wieder Gast sein willst.
Ich habe gerade gecheckt, er hat nicht kommentiert.
Ja, natürlich nicht. Und du kennst diesen Boy so. Du weißt, wie er Fußball guckt. Er guckt Fußball so wie... Naja, ich sag jetzt, egal, ne?
Ja.
Und dann sagt der so, sag ich so, hey, ich muss jetzt heimfahren, mein England-Trikot ist frisch gewaschen zu Hause. Und dann sagt der, geh doch nicht zu dem Scheiß, bla bla bla, wie er halt ist. Und dann dachte ich mir so, hey, weißt du, was jetzt wieder zurück ist? Dieses klassische Denken der Deutschen, so, hey, die haben uns geschlagen, ich fahr da nicht mehr hin in Urlaub.
Gut, das regnerische Wetter hast du gerade auch hier, da brauchst du nicht mehr nach London gehen dafür.
True, true.
Ah ja, ich muss zugeben, also wir haben ja von Anfang an gesagt, dass England dieses Jahr ein immenses Potenzial hat.
Und das haben wir aber auch schon vor 4 Jahren gesagt,
ja,
vor 5.
Ja, aber trotzdem, Panama ist nochmal ein anderer Gegner wie jetzt Deutschland, so im Achtelfinale oder halt im Vergleich zur Gruppenphase 2018. Und,
okay.
Ich kann mir da deshalb schon vorstellen, dass jetzt so, England hat jetzt den einfacheren Weg im Turnierbaum, muss man so sagen.
Football's coming home.
Ja, es ist so, der Fußball kommt heim. Und deshalb kann ich mir halt schon gut vorstellen, dass jetzt die Engländer ein krasses, also dass die jetzt daraus auch Euphorie schöpfen. Und man muss auch sagen, Southgate ist so unbeliebt in England, aber es ist der Erste, der es seit ziemlich langer Zeit geschafft hat, eine stabile Defensive aufzustellen, mit Namen, die du sonst nicht für Stabilität in Verbindung bringst.
Der englische Trainer heißt Southgate. Als Großkreuz damals mit Jugendspielern aus Stuttgart in der Stadt war, war es der Southgate.
Stark. Da waren übrigens, ich war ja auf der Johann Friedrich von Cotta Schule, die gleichzeitig auch diese Internatsschule ist, also da, wo halt die Jugendspieler hingehen für ihre Ausbildung. Und das sind kurz darauf zwei entlassen worden. Rat mal, warum.
Wilde Sache.
War ganz geil. Ja, aber man muss jetzt schon sagen, auch mir tut es ein bisschen leid für Yogi, dass er danach, dass dieses Spiel im ARD übertragen wurde. Was danach passiert, fand ich einfach nur noch Grinch. Aber das zieht sich bei mir so die ganze Zeit durch, dieses Mal bei der ARD. Ich weiß, ich werde mit der Berichterstattung nicht warm. Dafür finde ich den
Sport. Also meinst du auch dieses Schweinsteiger, hey, Manu war der beste Torwart des Turniers?
Ja, halt allgemein, also ich habe es ja schon letzte Woche gesagt, ich werde mit Jessica Wilmers nicht warm und ich werde mit Schweinsteiger als Experte nicht warm und als so Halb-Co-Kommentator. Das harmoniert für mich nicht und ich finde, das harmoniert auch in keinem Interview dann danach. Und deshalb fand ich das ziemlich schade. Dafür fand ich es umso besser bei der ARD, diesen Sportschau-Club. Den finde ich 10-mal angenehmer wie die Expertenrunde danach im ZDF. Aber obwohl die Runde im ZDF auch schon ziemlich stark ist, auch mit Kunst und mit allen. Das finde ich auch richtig stark. Aber ich finde allein nur dieses, ich nehme Micky Beißenherz, bringe eine komödiantische Variante mit rein und bringe es trotzdem auf einen sachlichen Punkt, finde ich halt einfach eine perfekte Mischung. Und deshalb freue ich mich auf den Sportschau-Club, aber hasse es, die Spiele in der ARD zu sehen. So, das ist so meine EM.
Ich muss sagen, um die ARD zu retten, Thomas Broich ist schon, ich glaube, der beste Co-Kommentator, den ich in meinem Leben je gehört habe.
Genau, da bin ich schon dabei.
Aber warum darf der nur Schweden gegen Ukraine machen?
Richtig, da sind wir wieder bei dem Punkt. Also, das Duo Broich und, wie heißt denn der andere Kommentator? Oh. Die kriegen halt immer die Scheißspiele, muss man halt auch sagen.
Ja.
Und weil halt eben Wilmers und Schweinsteiger die wichtigen Quotenspiele machen. Und ich finde, das war der falsche Ansatz. Wahrscheinlich hat man nicht gewusst, dass ein Broich so abliefert, muss man auch sagen.
Doch, der hat doch, das haben wir doch schon vor 2 Jahren bei der Frauen-EM gesagt. Was für ein geiler Typ Thomas Broich bitte als Experte ist. Und seitdem macht er so viel. Er macht diese Strategie- und Taktikrunde mit Jerome Polatz. Er war danach viel bei der Zone. Aber irgendwie kriegt er trotzdem nur die Spiele. Ich weiß nicht, warum.
Ja, und das finde ich halt ein bisschen schade. Ja, wobei man sagen muss, auch Ukraine war dann doch noch deutlich spannender, als ich es gedacht hätte.
Alle Spiele waren deutlich spannender, als ich es gedacht hätte.
Ja, und ich würde sagen, damit...
Außer natürlich Wales, Dänemark.
Damit schicken wir euch jetzt in die erste Pause und kommen gleich zu den nächsten Spielen.
Patrick Schick.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Vernimmt sich, was man will, dann wilde Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Aber wo wir es gerade von Experten hatten, Sandro Wagner gewinnt immer mehr an positiven Vibes für mich. Ich muss sagen, der Typ gefällt mir tatsächlich gerade immer, immer besser. Und damit herzlich willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Episode Nummer, ich habe es vorhin schon gesagt, 8-7, noch 100 bis zur Red Crew. Und der Spieler heute ist Antonio Candreva. Ehemals Inter, ehemals Lazio Rom. Also ein bekannter Spieler, diesmal mit der 87.
Und ich muss 1:1 unterschreiben, was du gerade zu Sandro Wagner gesagt hast. Wie kann ein Mensch mittlerweile so sympathisch werden?
Tatsächlich, also dass er es von einem möchte gern lustigen Experten auf The Zone zu einem wirklich taktischen und technisch sehr, sehr guten Co-Kommentator geschafft hat, der es auch mittlerweile, hey, Shoutouts gehen raus zum Trainer der Spielvereinigung Unterhaching geschafft hat.
Ja.
Da ziehe ich meinen Hut vor. Ich ziehe den Hut, den ich nicht anhab, aber hey, Respekt, Alter.
Muss ich auch sagen. Also, meine Freundin hat es mir nämlich auch geschrieben, wie sympathisch ist bitte dieser Wagner. Und da habe ich gesagt, ja, dass ich das jetzt dir noch unterschreibe, hätte ich auch nicht gedacht, denn vor wenigen Wochen war ich nur nicht so ganz überzeugt.
Ja, me too. Hashtag me too.
Uff. Und damit zurück zu den spannenden Gegebenheiten dieser Europameisterschaft im Achtelfinale. Wollen wir mit dem Herzschlagkracher anfangen?
Ja, let's go.
Wie hast du das Spiel Schweiz-Frankreich verfolgt?
Im Auto und das Elfmeterschießen im Bett. Ich muss leider sagen, ich hatte Training Montagabend, bin deswegen beim Stand von 2-1 für Frankreich nach Hause gefahren, also ich war Beifahrer, habe deswegen das Ding auf meinem Handy laufen lassen, habe das 3-1 von Pogba gesehen, dann war das Ding ja für mich eh gegessen, dann das 3-2 von Seferovic, musste dann aber aussteigen. Und dann dachte ich mir, ach komm, es ist eh vorbei, ich brauche den Fernseher nicht mehr anzumachen und bekomme dann nur noch eine Nachricht, es gibt Verlängerung. Und dann habe ich mir so ein bisschen den Arsch gebissen.
Ich habe es ja angeguckt, das 1-0 bei mir daheim, und habe dann angefangen, mit ein paar Kollegen von der Arbeit zu schreiben. Dann ging es schon los, dass ich angefangen habe, in schlechtem schweizerdeutschen Dialekt Stories zu machen auf Snapchat.
Oh, wild.
Ja, war verrückt. Und dachte mir dann so, ey krass, die Schweiz hat Frankreich in der ersten Hälfte im Sack. Dann kommt es, da kommt dieser Elfmeterpfiff. Ich dachte mir so, Alter, was bin ich sehend? Dann, ja, dachte ich, okay, das war's. Weil es war so dieses klassische Ding, wir kennen das aus dem DFB-Pokal gegen Bremen.
Jetzt hat Karma zugeschlagen, jetzt wird es eh nichts mehr.
Ja, weil das war wie DFB-Pokal Heidenheim-Bremen 2011. Bremen verschießt den Elfmeter. Und dann fallen halt, dann kriegst du so einen Push, dann geht's auf einmal nach vorne. Frankreich spielt danach überragend. Also richtig, richtig stark. Findet Benzema, der wieder seine zwei Buden macht. Ich dachte, okay, da passiert nichts mehr. Pogba mit dem Traumtor zum 3-1. Jubelt da natürlich auch exotisch. Und alle waren sich sicher, schade Schweiz. Und davor kann man, ihr habt es ja eh alle mitbekommen, war ja schon 3-1 die Spanier in Front. Und dann ist ja auch Croatia nochmal zurückgekommen. Und dann dachte ich mir, krass wäre es, wenn es nochmal passiert, schreibt es so meinem Kollegen. Dann fällt dieses 3-2 in der 80. Und dann war schon noch so ein bisschen Hoffnung da, dass es irgendwie noch in die Verlängerung geht. Denn es gibt nichts Geileres in K.O.-Runden wie Verlängerung und Elfmeterschießen.
Amen.
Weil da kann ich mich so reinversetzen, da steigere ich mich so rein, da wechsle ich kurz meine Nationalität im Pass. Also da drehe ich durch, drehe ich hole. Und ich wollte duschen gehen nach dem 3-1 und habe mir gedacht, nee, komm, ich bleibe jetzt einfach hocken. Und dann kommt diese 90. Minute und dieser wirklich grandiose Angriff. Und auch Xhaka, ja, oft in der Kritik, aber dieser Ball war halt einfach Gold wert. In die Schnittstelle, geil aussteigen lassen, der Stürmer.
Gavranovic, Ex-Schalker.
Wollte gerade sagen, der eben ja auch Erfahrung hat. War das nicht sogar ein Maga-Transfer?
Doch, natürlich.
Mhm. Ja, lässt er wunderschön, ich glaube, Varane aussteigen, zieht dann ab, trifft zum 3-3 und ich dachte mir, geil. Dann dachte ich mir, in der Verlängerung muss die Schweiz zusammenklappen, weil die haben ja gar keine Körner mehr.
Ja, hab ich auch gesehen.
Und dann dachte ich mir so, okay, alles klar, dann halt jetzt in der Verlängerung wird es ähnlich über Spanien, 5-3 dann für Frankreich oder so, 6-3, die schießen die jetzt ab. Aber nö, die Schweiz hat es verstanden, die Franzosen mit hohen Bällen in die Schnittstelle einfach immer wieder auch vor Gefahr zu bringen. Man muss dann sagen, okay, die Schweizer Stürmer dann technisch nicht mehr ganz so anspruchsvoll, um die Bälle runter zu pflücken und gegen Lloris im 1-gegen-1 sich durchzusetzen. Aber die Franzosen, man hatte nie den Eindruck, dass sie das Spiel jetzt unter Kontrolle haben.
Nee,
und dann kam dieser Lattenschuss von Coman in der 120. wo mein Herz sowas von dermaßen in die Hose gerutscht ist. Oder auch schon davor Pavard als Sommer glänzend hält. Wo ich mir schon gedacht habe, da waren zweimal meine Nerven komplett blank. Und dann geht's in dieses Elfmeterschießen. Und das war, ich war auf einmal ein Eidgenosse. Ich hatte die Schweizer Flagge gefühlt um mich rum. Und bei jedem Elfmeter ist mir das Herz in die Hose gerutscht bei den Schweizern, weil ich echt gedacht habe, die müssen jetzt einen verschießen, weil das will das Gesetz so. Die Schweiz schafft es nicht ins Viertelfinale. Ja. So.
Ich dachte mir auch, das Gesetz macht's heute.
Dann war es das Gesetz des unglücklichen Mbappes. Hast du Scheiß am Fuß, muss man so sagen. Und damit Katschik ins Phrasenschwein. Aber er hat einfach im Spiel auch nicht so krasse Aktionen gehabt. Hatte in der Verlängerung ja auch schon eine riesige Chance, wo er den Ball nicht direkt nimmt, sondern dann mit dem schwächeren Linken außer Tritt gerät, die Kugel damit ans Außennetz katapultiert. Und dann war es irgendwie klar, der Mann wird heute nicht mehr glücklich. Und dann kommt Sommer. Und dann sein erster gehaltener Elfmeter. Und ich glaube, den wird er sich einrahmen.
Unfassbar.
Dann also auch geil, der Reporter vom SRF. Weil natürlich wurde ja erst überprüft, ob Sommer auch ja einen Fuß auf der Linie hatte oder dahinter.
Oder ein Fuß über der Linie schwebte.
Genau, und dann, der war ja natürlich dann auch komplett außer sich und sagt dann, der Treffer zählt. Und dann dachte ich mir, ich fühle das gerade so richtig, Der Typ war sowas von durch. Und damit auch eine Frage, ich glaube, bei SRF auf Deutsch gibt es doch nur einen Sportkommentator. Ich glaube, den höre ich seit 9 Jahren. Und nur ihn. Ich weiß
keine
den Namen
Ahnung,
nicht,
ich
aber Shoutout.
Kein SRF.
Shoutout.
Ich empfange kein SRF. Ich habe absolut keine Ahnung, wen du meinst.
Es gibt Möglichkeiten, wie man sich eventuell.
Ich habe es mitbekommen, dass es die gibt. Ich habe es mir trotzdem noch nicht gemacht.
Ja. Oder Magenta eventuell auch umgehen kann. Da habe ich mal was von gelesen. Auch in der Vorrunde. Hatte ich mal was davon gelesen gehabt. Ihr könnt ja mal ein paar ältere Folgen angucken. Vielleicht fällt euch da was auf. Für mich wirklich, ich war danach, ich hatte einen Puls von 200. Ich war, glaube ich, noch bis um 1 wach, habe noch ein Bier getrunken. Ich war einfach voll in Ekstase. Und muss ja sagen, und ich war ja schon gut dabei, weil da kommen wir auch direkt ja schon zum nächsten Spiel, das am Vorabend.
Das war am Vorabend.
Sagt also man da dazu? Ja, also Vorabend klingt immer so.
Am Nachmittag.
Am frühen Abend.
Ja.
Oder am späten Nachmittag, sucht euch raus. Spanien gegen Kroatien, wo es ja auch ähnlich kurios zur Sache ging. Unai Simon mit dem wahrscheinlich verrückt. Also, nee, ich würde sagen, Dubravka ist noch eins drüber, aber direkt
Dubravka
danach.
Dubravka ist safe noch eins drüber.
Aber danach kommt halt auch schon das Ding von Unai Simon, muss man auch sagen.
Ja, 100%.
Wo ich dann auch gedacht habe, was ist mit Spanien los? Dann drehen die auf. 3-1 und du denkst so, auch das Ding ist durch und dann kommt halt Gamechanger Orsic ins Spiel und dann rettet sich Kroatien noch in die Verlängerung. Da hat man aber dann schon gemerkt, dass die bessere Mannschaft sich durchgesetzt hat. Hast du das mitbekommen, das Spiel?
Da war es genau andersrum als bei Schweiz gegen Spanien. Ich musste in Mitte der zweiten Halbzeit ins Training und bin also mit beim Stand von 2-1 bin ich leider das Haus verlassend und den Fernseher verlassend ausgestiegen. Ansonsten gebe ich dir recht, so die Kroaten wissen selbst nicht, wie sie in Führung gegangen sind, weil sie haben einfach nichts dafür getan, also wortwörtlich nichts dafür getan. Und ja, die Spanier, die muss man schon sagen, die gefallen mir jetzt in den letzten 2 Spielen schon richtig gut, weil wenn die Bock haben zu kicken, dann kicken die halt schon richtig gut. Das muss man, das hätte ich der spanischen Mannschaft auch nicht zugetraut. Ich hätte gedacht, die Kroaten machen das. Bitte lass uns nicht auf unser Tippspiel eingehen, weil da habe ich hart verkackt. Aber ja, im Endeffekt scheint es ein sehr unterhaltsames Spiel gewesen zu sein. Ein 3-1 in 3-3 innerhalb von 10 Minuten umwandeln ist natürlich immer wieder
85. und 90.
Ach krass, okay. Ja, ich dachte 93, der weiß deswegen. Ja, aber heftiges Spiel. Da kannst du halt wahrscheinlich auch wieder mehr erzählen als ich.
Ja, aber ich habe ja an sich ist dazu ja schon alles gefühlt schon im Spanien, im Frankreich gegen Schweiz schon mit eingeflossen. In der Verlängerung war die Sache klar. Da hat sich die Spanier gedacht, wir lassen da jetzt nicht nochmal irgendwas anbrennen. Und jetzt wuppen wir das Ding durch. Und ich sag mal so, wer dann halt auch 10 Buden macht in 2,5 Spielen, 2,25 Spielen, je nachdem, wie man diese 2 Verlängerungsviertelstunden einordnet.
Der hat's verdient.
Ja, der hat's verdient. Und der kommt dann halt auch in Fahrt, wie du es schon gesagt hast.
Ja, absolut, absolut.
Ja, ich denke mal, Dänemark gegen Wales brauchen wir gar nicht viel sagen, außer dass Dänemark einen immer wieder fesseln kann. Und vor allem immer auch irgendwie die spielerische Antwort hat und dieses Spielglück, das Deutschland übers Turnier hat vermissen lassen. Ich weiß nicht, ob du da jetzt mitgehst, aber das, was mir einfällt, wäre, egal wie, wenn Dänemark Bock hat, dann können die auch aus 26 Metern draufhalten und treffen. Ja. Ein Spiel, zu dem ich nichts sagen kann, weil ich da gearbeitet hatte, war direkt am Sonntag das Abendspiel Belgien gegen Portugal. Ich habe gearbeitet bei der Oststadt-Olympiade, so hieß das Ganze hier.
Schön.
Hab 18.000 Schritte gemacht in den 5 Stunden oder sowas.
Nice.
Und einen miesen Hitzeschlag bekommen, weil ich gedacht habe, es waren mehrere Reporter eingeteilt. Wir haben das halt live übertragen im Radio so und es war so eine Stadtrallye, das war ganz witzig. Und es waren mehrere Außenreporter eingeteilt. Und dann dachte ich mir, ja cool, dann bin ich immer nur so eine halbe Stunde unterwegs und habe dann wieder eine Viertelstunde Pause. Hab dementsprechend halt nichts zu trinken mitgenommen und das war halt mein Tod.
Kompletter Tod.
Und dann hatte ich so immense Kopfschmerzen und dann bin ich einfach schon kurz vor dem 1-0 von Hazard bin ich eingepennt. Habe aber auch schon während dem Spiel eigentlich nichts mitbekommen. In diesen 30 Minuten, die ich durchgehalten habe. Was ich sagen kann, dass mich Holland gegen Tschechien ein bisschen gecatcht hat.
Ziemlich. Ja, selbstverständlich. Also was ein Spiel.
Und vor allem ich ja noch als vermeintlicher Tschechien-Anhänger. Gebe mich ja immer als Sympathisant aus und muss sagen, ich hätte so viele Leute in ihrer Kicktipp-Gruppe auf Rang 1 katapultiert, wenn sie nur auf mich gehört hätten. Grüße gehen raus an meine Freundin.
Ja, gut, da hast du natürlich recht. Krasses Spiel natürlich, entschieden durch die rote Karte für Delicht. Ja. Aber auch ansonsten waren die Holländer gar nicht mal so krass stark.
Das
also,
hat Holland das Delicht gebrochen.
Oh Gott. Watzlig gegen Malen, das war, glaube ich, so ein kleiner Genickbruch. Für die Holländer, weil den muss Malen einfach machen, so, oder irgendwie muss er den wenigstens aufs Tor bringen, irgendwie einen Schuss raushauen, aber nicht das, was er gemacht hat. Und dann letztendlich die rote Karte und die Tschechen wussten so, ey, die letzten 20 Minuten, so, das ist unsere Chance, das ist jetzt das, was wir machen müssen, um irgendwie voranzukommen. Ey, und es hat wunderbar funktioniert und dann gewinnen diese Tschechen das Spiel halt auch, man muss es einfach sagen, verdient.
Ja.
Also da lässt sich, glaube ich, auch gar nichts mehr groß hinzufügen.
Nö, also finde ich auch perfekt auf den Punkt gebracht. Und damit auch meine Sympathien weiterhin natürlich bei Tschechien in diesem Turnier.
Natürlich sind sie das.
Was haben wir denn? Eins haben wir doch noch vergessen.
Ukraine gegen Schweden.
Richtig. Ein Spiel.
Und Italien-Österreich. Aber Italien-Österreich war dieses klassische Italien macht, Österreich verteidigt.
Konter.
Irgendwie fällt ein Tor für Österreich, was dann nicht zählt. Und auch da hat dann der Fußballgott gezeigt, hey, wisst ihr was, ihr hattet eure Chance, ihr habt sie nicht genutzt, Italien gewinnt es trotzdem.
Ja, und war jetzt auch irgendwie spielerisch nicht ganz so ein geiles Spiel, wie man sich's erwartet hätte.
Das ist richtig.
Deshalb, da bin ich dann auch, glaube ich, sogar in der Halbzeit einkaufen gegangen noch schnell.
Geil.
Weil die Läden haben ja.
Samstag war es.
Bis 0 Uhr offen in Ulm. Und also,
wild, Großstadt.
Ja, voll. Und da habe ich mir gedacht, nö, da gehe ich jetzt einkaufen. Hab's halt neben zum Handystream laufen lassen. Was auch witzig ist, weil du merkst ziemlich schnell, wer einkaufen geht, weil es die Freundin bestimmt hat. Weil ich hatte so eine Schar an Männern hinter mir herlaufen. Das war ganz witzig, ich war kurz der Held. Zur Ukraine gegen Schweden muss ich sagen, dass es mir ultra leid tut, dass viele der Zuschauer so gefrustet waren von dem Spiel davor.
Ja.
Weil es war an sich, war das trotzdem ein geiles Spiel.
Es war ein super euphorisierendes und aufregendes Fußballspiel. Das muss man sich lassen. So zwei Fußballnationen, die nichts zu verlieren haben. Wobei die Schweden haben schon ein bisschen was zu verlieren gehabt. 7 Punkte in der Gruppe, eigentlich klarer Favorit gewesen. Die Ukraine nur als Dritter, weil halt Nordmazedonien und so. Aber ey, Respekt für die Ukraine, wie die sich reingehauen haben, wie sie das erste Tor rausgespielt haben. Überragendes Tor von Zinchenko. Dann kamen die Schweden natürlich wieder, machen das Tor durch Forsberg und dann, hey, gibt es die rote Karte, die ich leider nicht gesehen habe. Da habe ich genau weggeguckt, deswegen kann ich dir nicht sagen, ob es eine war oder nicht.
Das war eine. Oh, gegen okay. Schienbein und das Schienbein drückt durch. Also du siehst den Fuß, wie er nach hinten im Zweikampf abknickt. Er spielt den Ball, das muss man ihm lassen. Also es war nicht geplant, ihn so zu verletzen. Aber man muss ja nicht immer direkt die Absicht haben, jemanden umzubringen, um eine rote Karte zu bekommen.
Das ist richtig.
Und von dem her, von der Härte des Fouls geht diese rote Karte vollkommen in Ordnung. Weil du siehst wirklich, wie der Fuß durchdrückt. Also wie es ein schönes U gibt. Und da dachte ich, oh. Und dann die UEFA, die Drecksäue, halten die Kamera nochmal in Slow-Mo drauf. Wo ich mir gedacht habe, Alter, das könnt ihr nicht bringen.
Man kennt's.
Ja, es haben so viele gerade sehr viel Bier getrunken, wer Deutschland verloren hat. Jetzt nicht sowas Ekliges, bitte. deshalb gute Besserung an der Stelle. Dann halt, jeder denkt, okay, Elfmeterschießen incoming. Und was für ein geil herausgespielter Ball, wieder über die linke Seite. Wir sehen sehr viele Tore über links, die reingeflankt werden zwischen die Abwehrketten eigentlich.
Oh, dieser Ball von Zinchenko war halt einfach on point. On point. Zucker. Der war genau dahin, wo er hinkommt. So dieser Dobnik, keine Ahnung, der ist ja kein guter Spieler. Du hast danach gesehen, wenn er einen Ball am Fuß hatte, der kann damit nichts anfangen. Aber ey, da muss er halt auch nicht mehr viel machen, aus dem Kopf hinheben. Shoutouts an die Ukraine, muss man sagen. Für das Spiel verdient weitergekommen.
Und das ja, obwohl die Ukraine auch so ein, also keine Vorwürfe da an Schewtschenko so, weil die, ich sage jetzt mal so, die riesige Auswahl an Spieler hat er nicht.
Und das ist richtig.
Und dass trotzdem dieser feste Kern an, ich sage jetzt mal so 13 Spielern, die hat einfach, wo es halt einfach, wenn überhaupt mal zwei Rotationen gibt in der Startelf, dass die trotzdem so lange diesen Fight mitmacht und auch die Einwechslungen trotzdem einigermaßen gefruchtet haben. Du hast schon gesagt, am Ball, am Fuß nicht immer Glanzleistungen, aber sowas bügelt dann halt auch so ein Zinchenko mit so einer Flanke dann halt auch aus. Und von dem her, Chapeau an die Ukraine. Und auch an...
Ja, man muss auch sagen, Shoutouts an Andrei Schewtschenko, also dass der Alexander Zinchenko auf so einer halb achten Position mit halb links irgendwie aufstellt, eine Position, mit der er ja gar nichts zu tun hat bei Man City, aber er hat so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht.
Was ja einen irgendwie wundert, weil sonst ist Guardiola dafür bekannt, Außenverteidiger auf die 8 zu ziehen.
Genau das ist es nämlich.
Vielleicht hat sich Guardiola gedacht, in dem Moment, wo er es gesehen hat, fuck.
Ja, ich muss einen Sechser verkaufen. Ja,
warum habe ich im Zentrum Gündogan offensiver spielen lassen, nicht einfach Zinchenko reingezogen?
Zum Beispiel.
Als De Bruyne verletzt war, der immer noch das so extrem wichtig ist. Und ich bin mal gespannt, ob er spielen kann im Viertelfinale. War ja auch schon wieder verletzungsbedingt. Musste er ausgewechselt werden beim Spiel gegen die Portugiesen.
Ich drück die Daumen.
Und ich finde, vielleicht noch um diese Achtelfinals abzurunden, es zeigt sich gerade, wer der bessere Hazard ist. Sorry.
Thomas. Thomas
stark,
Hazard.
Stark, stark, gut. Gut, die Vorlage. Ich habe dir die Flanke von Zinchenko gegeben und du hast den Kopf hingehalten. Finde ich richtig gut.
So sieht es nämlich aus.
Und jetzt die Viertelfinals steigen ab heute Abend, wenn ihr die Folge hört. Also wenn ihr sie hört, wenn sie rauskommt.
Ich tippe heute nicht. Also egal, ob du fragst, ich tippe nicht. So schlecht, wie ich war, ich tippe nicht nochmal.
Also los geht's.
Ich tippe nicht nochmal.
Wir tippen das Viertelfinale und zwar los geht's. Um 6, Schweiz-Spanien. Dein Tipp?
0-2.
Ich glaube sogar, dass die Schweiz sich wieder in die Verlängerung kämpft.
Okay.
Und dann 2-1 nach Verlängerung verliert. Aber ich glaube, die sind so, die sind richtig im Film. Übrigens, der Fan, den man da gesehen hatte, der am Anfang so gelitten hat und dann oberkörperfrei rumgeschrien hat, das Bild hast du bestimmt auch gesehen.
Ich hab's gesehen.
Den haben die Schweiz jetzt ausfindig gemacht. Der hat Tickets bekommen fürs Viertelfinale.
Ja, das habe ich auch gesehen.
Einen Urlaub hat er bekommen von einer Reiseanstalt, den Flug dahin auch gratis. Also der Typ hat gewonnen. Also der eigentliche Sieger des Spiels.
Reiseanstalt klingt schon echt komisch.
Dann 21 Uhr, das ist wahrscheinlich beste Spiel. Belgien gegen Italien. Puh, harter Tobak.
Tough.
Beide Teams ungeschlagen in dieser EM. Besser gesagt, kein Spiel, nicht mal, also nie, ohne Punktverlust sogar.
0-1.
Ich habe so irgendwie, also ich, vom Fußballerischen her würde ich sagen, dass es Italien rockt, aber dafür überrascht mich Belgien.
Ich rocke.
Und dafür überrascht mich aber Belgien immer mehr. Und irgendwann muss diese goldene Generation einfach mal einen fucking Titel gewinnen und deshalb sage ich, Belgien gewinnt das Ding 2-1, Doppelpack Lukaku.
Interesting. Dann, nächstes Spiel.
Tschechien-Dänemark.
Tschechien-Dänemark. So, jetzt kommen die schwachen Spiele.
Ja, der Freitag haut richtig aus, damit man am Samstag Katerfrühstück machen kann. Man kennt meine Sympathien, deshalb, ich glaube, Tschechien rockt das Ding 3-1.
1-2 nach Verlängerung.
Würde mich aber auch freuen.
Ja.
Und jetzt kommen wir zu Ukraine-England. Ich muss sagen, die Ukraine kann ich gerade ziemlich schwierig einschätzen. England überzeugt mich offensiv nicht, aber durch eine stabile Defensive. Und deshalb, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, 0-1 nach Verlängerung. Eventuell auch nach Elfmeterschießen. Ich tippe jetzt nicht, wie das Elfmeterschießen genau im Verlauf ausgeht, aber ich sage 0-1 nach massiver Spieldauer.
0-3. Der nach 90.
Spielt Sancho?
Ja, bei Manchester United.
Und damit leiten wir das Transfer-Quatsch-Gedöns-Mixture ein nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Bis gleich.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Mit Sancho eingeleitet, kommen wir jetzt zu unserer Lieblingsrubrik, die jetzt auch offiziell seit einem Tag auch bestehen darf. Und damit herzlich willkommen zum Transferquatsch hier bei Faktlos, dem Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Und Halleluja, der erste richtig, richtig dicke Batzen ist schon bezahlt. So halb, die offizielle Bestätigung fehlt irgendwie noch. Aber es ist allen klar, Sancho und die Red Devils sind jetzt ein Paar.
Ja, es wurde ja auch schon bekannt gegeben auf der Pressekonferenz des BVB, also am heutigen Donnerstag, wo wir aufnehmen, als Trainer Marco Rose vorgestellt wurde. Hans-Joachim Watzke hat es bestätigt, Jadon Sancho wird für 85 Millionen Euro nach Manchester wechseln und zwar nicht zu City, sondern, wie du es gesagt hast, zu Manchester United. Aber was natürlich, wie ich finde, die krasseste Meldung an diesem Transfer ist, Manchester City bekommt 15% von diesen 85 Millionen. Das sind ausgerechnet 14,75 Millionen Euro für nichts.
Ja, für schön gar entspannt auf der Liga liegen und Europameisterschaft anschauen. Das ist schon ziemlich stark gemacht.
Aber also ich bin mir relativ sicher, dass die Ausbildungsentschädigung nicht dafür erfunden wurde.
Jetzt muss man sagen, insgesamt dadurch jetzt Man City 21 Mille bekommen, oder? 7 Millionen war, glaube ich, die Ausbildungsentschädigung.
Ja.
Ne? Ja. Geiler Deal.
Ablösesumme. Ja, können wir machen. Auf jeden Fall. Ansonsten, ja, wie findest du es? Es ist irgendwie eine lange Poste endlich vorbei. Letztes Jahr haben wir noch gesagt, was für ein geiler Typ Sancho war, weil er so random verlängert hat. Aber jetzt ist er plötzlich weg. Es war ja irgendwie abzusehen, dass er irgendwie mal geht. Aber überrascht es dich, dass es Manchester United geworden ist? Wie fühlst du dich?
Ich habe ziemlich früh von dem Twitter-Kanal Wind bekommen. Did we get Jadon Sancho? Oder did we buy Jadon Sancho? Das heißt, ich wusste ziemlich früh, dass dann mit den Red Devils da irgendwas zu kochen scheint. Dann dachte ich mir, ja gut, klar, dann ist die Sache fix. Und ja, letztes Jahr war es ja auch schon federführend eigentlich ManU, die da sich darum bemüht hatten, dass er wechselt. Von dem her, jetzt muss man sagen, für Dortmund, die ja auch gute Boni-Zahlungen anscheinend bekommen, die an relativ wenig Inhalt gebunden sind, so nach dem Motto, wenn der einmal 40 Minuten spielt, kriegen wir nochmal 10 Mille. Und wenn der einmal seinen Fuß gegen den Ball tritt, kriegen wir nochmal 2 Millionen. Es ist ein guter Deal, aber er hinterlässt schon einen Mordskrater beim BVB.
Ja, absolut. Gerade die Flügelposition, jetzt auch seit dem Abgang von Pulisic, nicht mehr so krass stark besetzt beim BVB. Da muss jetzt auf jeden Fall was nachkommen und ich bin sehr, sehr gespannt, was der BVB sich da einfallen lässt, was sich Marco Rose da auch vor allem einfallen lässt, ob der da irgendwie spezielle Wunschspiele hat. Vielleicht kommt Jonas Hofmann ja zurück, der ja unter Marco Rose recht gut funktioniert hat. Aber ansonsten wird wahrscheinlich wieder irgendein Talent aus Belgien, England, was weiß ich, woher kommen, den keiner kennt, aber wie halb Europa jagt. Ja, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie Dortmund da auf jeden Fall noch vorgehen wird.
Hofmann wird nicht kommen, weil es an sich wird ja kein Spieler von Gladbach kommen.
Ja, das man kennt diese Aussagen, das weißt du.
Genauso wie jetzt frisch ja auch noch reinkam, dass Ramos und PSG sich intensiv unterhalten. Was glaubst du, ist es nur heiße Luft, die da versprüht wird oder siehst du den Transfer wirklich kommen?
Nee, das ist der einzig logische Transfer für Sergio oder der einzig logische Verein für Sergio Ramos. Weil in Spanien kann er nicht bleiben. Für Juventus sehe ich ihn einfach nicht. weil Juve schon so viele alte Innenverteidiger hat. Es ist genau dieser Paris Saint-Germain-Transfer, den die brauchen. So, ey, wir nehmen irgendjemanden, der alt ist, aber gut ist. So Thiago Silva-Transfer, Buffon vor 3 Jahren-Transfer. Deshalb überrascht es mich gar nicht. Es war genau der Transfer, den ich eigentlich jetzt vorausgesagt hätte. Hätte ich das voraussagen müssen, dürfen. Deswegen, das wird durchgehen. Also für mich ist da keine Frage.
Wer auch wieder auf den Transfermarkt zuschlägt, wo ich sagen muss, Hut ab. Interessanter, guter Transfer. Timo Baumgartl kommt zurück in die Bundesliga und wird von nun an im eisernen Trikot spielen.
Ja, Union jetzt schon wieder mit 12 Transfers. Heute ja noch Kevin Behrens verpflichtet. Welcome Timo, würde ich da einfach nur mal ganz, ganz salopp sagen, aber finde ich einen guten Transfer. Also Nico Schlotterbeck ist jetzt ja weg bei Union Berlin, geht jetzt ja zurück zum SC Freiburg. Da macht sich ein Timo Baumgartl, der jetzt 2 Jahre Erfahrung sammeln konnte bei PSV Eindhoven, glaube ich, ganz gut. Der wird da der Abwehr nicht arg viel Instabilität geben und denke, dass der mit Robin Knoche dann recht gutes Abwehrduo bilden wird. Dann auf der anderen Seite Union Berlin und ihre Stürmer, jetzt Kevin Behrens geholt vom SV Sandhausen, dann Andi Vogelsammer ja schon länger geholt, also die kaufen auch richtig, richtig einmal wieder.
Und eine Sache, die jetzt auch wieder im Raum steht, wo wir noch spekulieren können, was ja so ein bisschen an den Medien vorbeischießt, aber Messi ist gerade vereinslos.
Ganz, 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 ganz komische Situation. Ich bin heute Morgen auf Transfermarkt gegangen und da gibt es ja immer so meist aufgerufene Spieler rechts oben. Und da war dann Lionel Messi und dann stand unten vereinslos dran. Das ist eine ganz, ganz wirre Sache, weil es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Er hat sich mit Barca schon auf eine Vertragsverlängerung geeinigt oder er wird woanders hingehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt einen neuen Vertrag bei Barcelona unterschreiben wird, weil dann wird er sehr, sehr viel Geld verlieren, wenn er das macht. Mit seinen, wie viel verdient er im Jahr? 500 Millionen Euro oder so. Aber ganz, ganz wirre Sache. Ich glaube dennoch, dass er sich schon lange mit Barca geeinigt hat.
Oder halt eben nicht.
Spekulation.
Oh, das ist schon richtig krass. Also ich dachte es mir noch, ich hatte da noch was im Raum, weil der Vertrag irgendwas mit 21 war. Und dann dachte ich mir, ja gut, jetzt ist 1. Juli 2021. Kurz gecheckt und dann Tatsache, vereinslos. Und boah. Also, wie gesagt, Aguero, der einzige Grund, warum ich mir vorstellen kann, dass er halt bleibt.
Ja, absolut, stimme ich dir zu.
Und was man ja auch sagen muss, auch bei uns in der Region gibt es Transfers, über die man berichten kann. Denn der erste FC Heidenheim hat sich auch gedacht, Leihspieler in der Innenverteidigung von Profiklubs, das ist eine Liebe, Sears Leben.
Ich muss sagen, ich verstehe den Witz absolut gar nicht.
Ach, jetzt komm.
Hä? Das ist eine Liebe, Sears Leben. Also fürs Leben.
Richtig.
Ja, okay.
War nicht so schlecht. Er war nicht so schlecht.
Hat gedauert, weißt du.
Ja, das ist ein guter Teewitz, der braucht zum Ziehen.
Ja, erster Transfer für den FCH, nachdem man ja, ich glaube, als einziger Zweitligist noch keinen Transfer festgemacht hat. Tim Kleindienst werde ich jetzt da mal nicht zählen. Zu Tim Searsleben kann ich eigentlich gar nichts sagen. Er kommt aus Magdeburg, hat danach in der Wolfsburger Jugend gespielt, letztes Jahr am letzten Spieltag sein Bundesliga-Debüt gefeiert, wird jetzt für 2 Jahre ausgeliehen. Ey, du brauchst einen für die Innenverteidigung, du hast nämlich nur Hüsing und Mainka. Da brauchst du jemanden, der flexibel ist, der kann, wie ich gelesen habe, auch Linksverteidiger spielen und auch mal auf der 6. Wahrscheinlich ein guter Transfer mit Perspektive für 2 Jahre. Hoffentlich werden sich die 2 Jahre auszahlen. Das ist gerade voll die Du bist Moderator, ich bin Experte-Runde. Das ist gerade richtig, richtig weird.
Hallo Bastian.
So, du erzählst was und ich sag meine Meinung dazu. Und dann erzählst du das, dann sage ich wieder meine Meinung dazu.
Dann darfst du jetzt deine Meinung dazu sagen, dass Max Meyer selbst zu schlecht für den ersten FC Köln ist.
Also, ich zuck gerade nur mit den Schultern. Was soll ich dafür sagen? So, ich fahre gerade mit dem Lambo durch die Pleitestadt. Ja, komm, dann zum Achim! dann kommt zum Abschluss noch eine Frage an dich. Pablo Maffeo. Punkt.
Ja, Fragezeichen. Dachte ich mir schon, dass du es aufbringst, denn Die Leihe ist wieder beendet von Huesca oder wo er herkommt. Ich kann das nicht aussprechen. Huesca
sein, ja.
Ich kann das, ich weiß nicht, wie man, ob es da eine spanische Regel gibt, dass es auch Huesca heißt. Oder
nein, Huesca heißt es nicht. Es heißt Huesca.
Husa. Und
Fiesta Mexicana!
Rex Gildo, mein Idol. Und ich muss sagen, ich habe es, glaube ich, vor einem Jahr schon mal gesagt. Ich habe es vor 2 Jahren gesagt. Ich bin eigentlich dafür, dass ich Maffeo beweisen soll beim VfB. Du hast für den damals 9 Mille liegen lassen. Gib dem mal eine Chance. Du hast ihn jetzt wirklich 2 Jahre ausverliehen. Er hatte mit Huesca keinen Erfolg. Die sind abgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Von dem her, was war das im Hintergrund?
Eventuell bin ich am Handy.
Deshalb, ich würde ihn sehr gerne mal, wenigstens mal eine Halbserie beim VfB einfach sehen. Er hat Vertrag bis 23, heißt, man dürfte ihm nochmal ein Jahr verleihen. Wahrscheinlich wieder an Huesca.
Nummer 2 sogar.
Nee, du darfst ihn mit 1 Jahr Restvertrag nicht verleihen.
Ja, aber 23 sind 2, ja, es ist nur eine Saison, stimmt.
Und deshalb, mich würde es freuen, wie es meine Halbserie. Gib dem Jungen eine Chance. Ey, der hat so ein Potenzial und ich glaube, der braucht jetzt einfach mal einen Trainer, der an ihm festhält. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er in das System von Materazzo gut reinpassen würde.
Ja, aber der Boy hat aber keine Arbeitsmoral und ich glaube, genau das ist das Problem. Ja, man hat ihm ja eine Chance gegeben beim VfB in der Abstiegssaison. Man hat es ja probiert und nach einem halben Jahr hat der gesagt, Alter, wo bin ich hier? Ich möchte hier nicht hin. Und genau das war ja auch
nachdem
das Problem.
Nachdem man ihn halt auch in die zweite gesteckt hat. Das darf man nicht vergessen.
Ja, natürlich, aber es hat ja einen Grund, weshalb man in die zweite gesteckt wird.
Aber dass du danach so nachtragend bist, dass du jetzt 2,5 Jahre lang den Typ halt vor sich hinschmoren lässt, ist halt auch nicht das Richtige.
Ey, der hat in Spanien gespielt. Ich glaube, so schlecht ging es ihm da nicht.
Ja, aber auch bei Huesca abgestiegen, die können diese 5 Millionen Ablösesumme nicht mehr zahlen. Das wäre schon mal jetzt schon ein Minusgeschäft von 4 Mille. Du kannst nicht mehr arg viel mehr falsch machen, außer ihm vielleicht eine Chance geben und ihn dann halt für noch weniger gehen lassen. Aber da kommt es nicht drauf an, weil du hast ordentlich Kohle für González bekommen.
Ich verstehe es. Ich verstehe, was du meinst.
Du kannst jetzt eigentlich, du kannst nichts mehr falsch machen mit diesem Typen. Denn du hast schon den Verlust einkalkuliert. So.
Ja, aber die 5 Millionen bekommst du jetzt ja auch nicht mehr. Du wirst jetzt nicht mehr über 5 Millionen kommen.
Eben. Außer, der Typ spielt gut. Und das, finde ich, sollte er auch unter Beweis stellen dürfen. Und ja, wenn du ihm von Anfang an sagst, du kannst ihm ja auch so sagen, hey, reiß ein halbes Jahr deinen Arsch auf, dann kommen die guten Clubs oder dann kannst du wechseln und dann kriegen wir auch noch Geld mit. Du kannst es ja bestimmt auch so verkaufen, dass auch der Typ daraus Motivation zieht. Aber mich nervt dieses Hin und Her, dass man ohne ihm seitdem jeweils wieder eine Chance gegeben zu haben in Stuttgart, ihn permanent weiterverleiht.
Ja, verstehe ich.
Und der Typ wird ja auch nicht jünger. Also, du hast ihn geholt mit 20, oder? Jetzt ist er 23, wenn mich nicht alles täuscht.
Keine Ahnung.
Und ich sehe da trotzdem Potenzial bei dem Mann. Und ja, wie gesagt, ich würde es mir einfach nur, ja, er ist 23, wünschen. Wird in 10 Tagen. 24 übrigens.
Yay.
Deshalb gib dem eine Chance, lass den mal kicken. Und wenn er dir nicht taugt, kannst du ihn immer noch verscheppern.
Ja, aber dann machst du ja noch weniger Gewinn. Weil so hat er jetzt eine recht ordentliche Saison mit Huesca gespielt, auch wenn er abgestiegen ist. Er war einer der Lichtblicke bei Huesca. Weißt du, da bist du dann ja noch mehr von den Neuen entfernt. Wenn der jetzt eine Halbserie spielt und auf der Bank schmort, dann kriegst du ihn ja nicht für mehr weg als, sagen wir mal, 2.
Aber wenn du sein, du hast jetzt ja noch ein bisschen Zeit, du musst ihn jetzt ja nicht direkt, finde ich, das, weißt du, das ist das, was mich so stört, dass jetzt schon direkt am 1.7. schon aufkommt, wo verleihen wir ihn wieder hin?
Ja, natürlich, und natürlich.
Man kann ihn ja wenigstens mal bis, keine Ahnung, Anfang August. Weißt du, jetzt mal schön die Vorbereitung mitmachen lassen, die ersten Testspiele, gucken, wo wie er steht und dann die Entscheidung fällen. Das fände ich, wäre die viel schlauere Entscheidung in der Personalie. Weil du dann halt einfach sagen kannst, okay, ich gucke mir diesen Typ jetzt nochmal intensiv an und dann ist das Preisschild immer noch das gleiche. Weil du verkaufst ihn ja immer noch in diese Transferperiode oder verleihst ihn, je nachdem. Aber ich finde, man muss ihm einfach die Chance geben.
Ich bin gespannt, wie der VfB da reagiert. Ich finde, ich habe keine Lösung, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß aber auch nicht, wie es da intern abläuft. Deswegen, wir werden sehen.
Ich hoffe einfach. Mensch. Muss doch auch mal sein, dass der VfB es mal irgendwie hinbekommt. Mensch, hat doch mit González auch geklappt.
Aber hey, stark, 23 Millionen. Ich hätte nicht gedacht, dass der VfB so viel rausschlägt.
Ja, ich war auch überrascht. Und am Anfang war ich kurz traurig und dann dachte ich mir, ey, von dem Geld kannst du so viel Besseres machen.
Weil im Endeffekt hörst du die ganze Zeit von irgendwelchen Transfersummen und du kannst immer fast 5 Millionen abziehen und die werden dann ungefähr erreicht. Und bei González war es tatsächlich, alle reden so von 20 bis 25 Millionen und genau das Geld hast du bekommen. Deswegen Shoutouts gehen raus, mal wieder an Sven Mislintat. Und ja, der VfB verliert jetzt einen Spieler, der verletzungsanfällig ist. Ich glaube, da ist man nicht arg zu traurig darüber.
Aber wenn er gespielt hat, war allem, halt weil, schon ein Faktor. Du sagst,
er war super. Es hat ja einen Grund, weshalb er so viel Geld kostet. Deswegen, ja. Er hat sich's verdient, der VfB hat sich dieses Geld aber auch verdient. Deswegen Win-Win-Win-Transfer für alle.
Und deshalb jetzt irgendwie gucken, mit der Kohle Mangala, Kalajdzic, Wamangituka noch ein bisschen länger binden. Und dann hast du ja alles richtig gemacht. Denn was jetzt nicht passieren darf, ist ein Ausverkauf.
Ja, natürlich. Kalajdzic könnte ich mir natürlich schon vorstellen. Bei Silas, ja, der ist verletzt. Der hat noch eine Sperre abzubüßen. Deswegen glaube ich nicht, dass er geht. Mangala, wird schwer. Aber ich weiß ja auch nicht, wie da die Angebote beim VfB Stuttgart reingehen. Aber natürlich jetzt irgendwie mit allen Mitteln den Ausverkauf verhindern.
Ja, weil sonst stehst du wieder vor den gleichen Problemen und spielst wieder eine Saison, die sehr böse enden kann. Und so hast du halt die Chance, dass sich die Truppe findet, weiterhin geilen Fußball spielt. Weil das kann man ja durchaus auch sagen, auch ohne Vereinsbrille. Der Fußball vom VfB war sehr ansehnlich.
Ist so.
Und was ich so krass finde, ich gucke auf meinen Kalender und sehe, fuck, in 3 Wochen geht die zweite Liga los.
Yep.
Und das auch noch mit einem ultimativen Kracher. Schalke Hamburg.
Leck mich am Arsch. Ich freue mich sehr drauf, muss ich tatsächlich sagen. Ich freue mich.
Der FC hat einen ziemlich humanen Kalender bekommen, wieder was die Spiele angeht.
Heißt man Paderborn am Anfang.
Ja, sehr gut. Auch so, wie es so durchgelost ist, du hast nicht diese Brocken direkt am Anfang und auch nicht nacheinander, sondern immer so schön häppchenweise, sodass du eigentlich wieder, wenn du dein normales Spiel und dein normales Potenzial abrufst, wahrscheinlich auch wieder so eine solide Saison spielen kannst, ohne große Abstiegssorgen.
Ja, voll gut. Das ist das, worauf es ankommt.
Genau, so ein bisschen wie die Saison vom VfB in der Bundesliga letztes Jahr. So richtig Glück, was die Terminierung und den Spielplan angeht.
In der Tat.
In der Tat, Mislintat. So,
Ja gut.
Dann sind wir durch. Und, dann
sind wir durch für heute.
Ich sage jetzt mal wieder euch ein schönes EM, Copa, was auch immer Wochenende. Fahrt euch rein. Eine schöne Meldung noch. The Zone überträgt alle Spiele der Frauen-Champions League ab nächstes Jahr live auf YouTube. Für jeden kostenfrei zugänglich. Geile Aktion. Shoutouts nice. An der Stelle, dass der Frauenfußball weiter gepusht wird. Bleibt sportlich, bleibt gesund vor allem. Und Dani, bis in der Woche.
Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich sehr, sehr arg drauf. Bis dahin, ich weiß gar nicht, ob die EM dann schon durch sein wird. Wir werden sehen. Ich habe keine Ahnung. Macht's gut. Euch eine schöne Woche. Haut rein und ciao.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen wären die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplin, Männer. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, die heiße Phase. Jetzt geht's los.
Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf meinsportpodcast.de.